Wir sind mitten in dieser Predigtserie «Frag immer zuerst, warum?». Und die Warum-Fragen, die sollen dazu dienen, dass wir neue Festigkeit überkommen in Fragen, die Grundlagen sind von unserem Glauben und von unserem Leben. Heute, der Uli hat es schon gesagt, haben wir das Thema «Warum beten?». Ja, warum beten wir? Und ich habe gemerkt, dass das nicht möglich ist, das in einer halben Stunde hier abschließend darzulegen. Da könnte man wahrscheinlich ganze Wochen lang ein Seminar füllen mit diesem Thema, weil da gibt es so viele Aspekte, die man dazu erzählen könnte. Aber ich möchte starten mit einer Frage an euch. Und ihr dürft einfach laut, spontan reinrufen, was ihr denkt oder wisst. Die Frage ist, warum beten Christen denn eigentlich? Was erwarten Christen, wenn sie beten? Für was beten wir? Wir suchen Kontakt. Was hast du gesagt? Aus Dankbarkeit. Was will's? Weil's normal ist im Himmel. Gar nicht so eine einfache Frage, he? Merkt ihr? Ich hatte ein bisschen länger Zeit, gehabt, um darüber nachzudenken und habe euch mal ein paar Sachen aufgeschrieben. Wir beten, um Gott zu danken, um ihn zu loben, wie wir es gerade mit Liedern haben gemacht. Wir beten aber manchmal schon für Wunder, weil wir uns etwas erhoffen, dass Gott es macht, was wir selber nicht können. Wir beten, wenn wir merken, dass wir Vergebung brauchen, dass wir Sünde haben, Fehler haben gemacht, die vielleicht auch tragisch sind im Leben von anderen rausgekommen. Wir beten für Vergebung, für Gnade. Wir beten für Veränderung. Wir beten, dass wir in Schwierigkeiten den Sieg haben können und dass wir Niederlagen überwinden mit seiner Hilfe. Gebet ist aber nicht einfach ein Monolog. Gebet heisst nicht, dass ich meine Wünsche Gott bringe und dann irritiert bin, wenn er es wagt, mir reinzureden. Dazu möchte ich kurze Anekdoten vorlesen aus dem Büchlein da vom Arno Backhaus. Es gehört meinem Mann. Falls ihr die ganze Anekdote lesen wollt, könnt ihr ihn fragen, ob er es euch auslehnt. Da betet jemand. So sein Morgenroutinengebet. Vater unser, der du bist im Himmel. Ja. Hey, unterbrich mich nicht. Ich bete. Ah, aber du hast mich doch gerade angesprochen. Ich? Dich angesprochen? Nein, eigentlich nicht. Das beten wir halt so. Vater unser, der du bist im Himmel. Da, schon wieder. Du hast mich schon wieder angerufen, um ein Gespräch zu beginnen. Also, worum geht's dir denn heute? Geheiligt werde dein Name. Meinst du das ernst? Was soll ich ernst meinen? Ob du meinen Namen wirklich heiligen willst? Was bedeutet das denn für dich? Es bedeutet, ach du meine Güte, woher soll ich denn wissen, was das bedeutet? Und so weiter. Gebet kann erstaunlich sein, wenn wir uns Zeit nehmen, um zuzuhören, was er antwortet. Gott hat uns geschaffen als Wesen, die kommunizieren. Wir können gar nicht kommunizieren, hat er das gewusst? Selbst wenn wir mal nur schweigen, auf eine Frage oder in einer Situation, redet das oft lauter als 1000 Wörter, das könnten machen. Unsere Gebete sind also kein Monolog. Und sie sind auch nicht wie eine Münze, wo wir ihnen wünscht, was Automat reinschiessen oben und er erwartet, dass unten eine Gebetserhörung rauskommt. Es geht im Beten um Beziehung haben. Wir können nicht Beziehung leben, ohne dass wir miteinander kommunizieren. Sind wir uns da einig? Wenn du Freundschaften hast oder eine Ehe hast, dann weisst du, wenn dir zwei euch nichts mehr zu sagen haben, dann ist das kein gutes Zeichen. Also, Wenn wir doch wahrscheinlich, so hoffe ich, uns alle einig sind, dass Beten wichtig ist und segensreich, dann führt uns das zur nächsten Frage. Warum beten wir Christen denn nicht? Warum bete ich nicht? Oder vielleicht ein bisschen gnädiger ausgedrückt, warum beten wir nicht mehr? Es gibt ja viele Varianten, wie wir beten können. Wir haben es gehört, danken. Wir können Gott Lieder singen. Auch das ist eine Form von Gebet. Wir können für andere Menschen beten, wenn sie eine Not haben. Wir können für unsere eigenen Anliegen beten. Und Hand aufs Herz, so miteinander Lieder singen, das macht ja uns auch noch Spass, oder? Ich darf es ja fast nicht sagen, aber es macht uns selber auch Spass. Obwohl wir es eigentlich für Gott machen. Es erfüllt uns mit Freude. Es gibt ein Gefühl von Zusammengehörigkeit. Und wir haben einen Haufen Emotionen, wenn wir miteinander Gott loben mit Liedern. Aber so Fürbitte tun, über eine lange Zeit dranbleiben im Gebet, für jemanden immer wieder beten, ist manchmal einfach so langweilig. Es ist so trocken. Es hat keinen Unterhaltungswert. Da ist mein Handy oder mein Fernseher viel unterhaltsamer. Vielleicht beten wir aus diesem Grund nicht mehr. Oder vielleicht, weil Kommunikation einfach mega schwierig ist, wie es Lothar Kraus sagt, der die Predigtserie geschrieben hat. Kommunikation ist schwierig und Missverständnisse sind der Normalfall. Ja, wenn das schon bei uns so ist, wo wir ja einander sehen, wie viel mehr kann denn das gelten, wenn wir mit Gott reden, der unsichtbar ist für uns? Vielleicht beten wir auch nicht, weil einfach so wenig passiert, wenn wir es machen. Oder wir sind enttäuscht, weil wir erlebt haben, dass wir lange für Sachen beten und es keine Erhörung hat dafür. Es hat sich nichts da bis jetzt. Das alles kann Gründe sein, warum Christen nicht mehr beten. Aber das Leben von Jesus, das Gebetsleben von ihm, ist scheinbar nicht so eine trockene und langweilige Sache, wie das uns manchmal vorkommen mag. Denn seine Jünger sind gekommen zu ihm und haben gesagt, Jesus, lehr uns beten. Die Antwort von ihm war das Vaterunser, das, was wir vorher gerade gesungen haben. Aber bevor er das Vaterunser hat ihnen gelehrt, hat er ein paar Vorbemerkungen gemacht zum Gebet. Und das wollen wir heute Morgen miteinander anschauen. Ich lade euch ein, laut mit mir zusammen den Bibeltext zu lesen. Wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler. Sie stellen sich beim Gebet gern in die Synagogen und an die Straßenecken, damit sie von den Leuten gesehen werden. Amen. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn bereits erhalten. Du aber, wenn du betest, geh in deine Kammer, schließ die Tür zu und dann bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, die meinen, sie werden nur erhört, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht wie sie, denn euer Vater weiß, was ihr braucht, noch ehe ihr ihn bittet. Ich sehe da drei Sachen. Unser Gebet soll echt sein, nicht geheuchelt. Was heisst denn das? Wenn wir heucheln, dann tun wir damit etwas vortäuschen, wo wir gar nicht wirklich glauben oder empfinden. Ein Sozialpsychologie-Professor hat sogar einmal zugespitzt gesagt, hey, jemand, der heuchelt, der macht das, um sich dadurch Vorteile für sich selber zu verschaffen auf Kosten des anderen. Wir kennen vielleicht den Spruch, ja, Wasser predigen und dann Wein saufen. Das ist geheuchelt. Ich sage, Heucheln ist eine Form von Lüge und von Manipulation. Und ich glaube, es ist klar, dass wir so nicht vor Gott kommen können, wenn wir es ehrlich meinen. Oder dass wir Gott sowieso nicht vortäuschen können, wir meinen es ehrlich. Was Jesus sagen will, ist, dass es diesen Heuchler, die so auf der Straße gestanden sind, zum Betten, etwa so, mit hoch erhobenen Händen und laut haben sie gebetet und dabei vermutlich so ein richtig scheinheiliges Gesicht aufgesetzt, oder? In der Hoffnung, dass sie von möglichst vielen Leuten gesehen werden und dass alle denken, boah, ist das ein frommer Mann, der muss ja richtig gottesfürchtig, der gefällt Gott sicher, oder? Ihr Gebet ist darum gegangen, sich selber darzustellen. Es war nicht ein Gebet, das um Gott dreht. Und es war nicht das Problem, dass sie öffentlich betet. Denn das war eigentlich normal damals. Das haben sie mehrmals täglich gemacht als Juden. Es war das Motiv, das nicht richtig war. Sie haben es gemacht, um gesehen zu werden. Jetzt, was sagt ihr das für uns? Weil ich gehe doch davon aus, dass also ich weiß nicht, wie ihr es macht, aber ich stelle mich nicht daheim vor mein Haus und fange an, so Gott anzubeten. Was sagt uns denn das also? Ich habe mir überlegt, was könnte für uns ein geheucheltes Gebet sein? Ich war früher manchmal in der Kleingruppe, in so einem kleineren Treffen mit Leuten, die auch meinen Glauben teilen. Und bevor ich laut betet, habe ich zuerst innerlich mir genau überlegt, was will ich sagen, wie will ich sagen, wie könnte ich es besonders gut ausdrücken, dass es möglichst elegant tönt. Und dann habe ich mal betet. Und kaum habe ich Amen gesagt, habe ich mich schon wieder geärgert, weil ich dachte, das war jetzt blöd, wie ich das gesagt habe. Und dann habe ich mich noch verschwätzt. Und überhaupt, der Köbeli und das Vreneli links und rechts von mir, die können einfach viel schöner beten als ich. Das ist doch nur peinlich, wenn ich bete. Das kann etwas sein, was uns blockiert. Aber merkt ihr es? Das Gebet dreht nicht um Gott, das dreht um mich. In diesem Gebet will ich mich selber besonders gut darstellen. Oder der Lothar hat auch noch ein cooles, geheucheltes Gebet erwähnt in seiner Predigt. Er hat gesagt, es gibt so eine Mischform, die geheuchelt ist, sogenannte Bettungen. Kennt ihr das? Bettungen, das ist so eine Mischung aus Betten und aus Predigen. Bettungen. Da bin ich vielleicht eben in so einer kleinen Runde und dann bete ich. Oh, Vater im Himmel, zeig doch bitte der Eulalia neben mir, dass ihr Rock einfach viel zu kurz ist, um dir zu gefallen. Dreht das Gebet um Gott? Oder bin ich nicht viel mehr dran, versuchen, die Eulalia neben mir zu manipulieren? Und damit gerade gleichzeitig auch noch als besonders reif und geistliche Person herzustellen? Vielleicht könnt ihr euch auch ein bisschen erkennen in diesem Beispiel. Was Jesus also meint, ist, betet, ohne euch selber darzustellen. Seid ehrlich vor Gott, wenn ihr betet. Und ehrlich vor euch selber. Und am besten macht ihr das, so sagt ihr weiter, an einem ruhigen Ort, ungestört und unbeobachtet. Ich persönlich liebe es am Morgen in meinem Sessel, unter einer warmen Decke kuschelt, mit einem Kaffee in der Hand, zuerst sein Wort zu lesen und dann meine Augen zuzutun und mir vorstellen, Jesus ist direkt neben mir, was er ja eigentlich auch ist, aber ich sehe ihn halt nicht. Dann hilft das, wenn ich es mir vorstelle, die Wahrheit, die unsichtbar wahr ist. Stelle mir also vor, wenn er neben mir sitzt und dann fange ich an, mit ihm zu reden. Ich danke ihm für das, was gut ist in meinem Leben. Und da gibt es ja so viel. Ich bringe ihm meine Not, meine Anliegen und ich frage ihn um Rat. Und ich genieße es einfach, seinen Blick auf mich zu spüren und seine Gegenwart wahrzunehmen. Vielleicht machst du das an einem ganz anderen Ort. Vielleicht gehst du lieber in den Wald spazieren und redest dort mit Jesus. Oder du gehst auf deine Knie vor deinem Bett oder wo auch immer. Das Wie ist völlig egal. Der Pete Gregg, er ist Pastor, Autor und Leiter von einer Gebetsbewegung namens 24/7, schreibt in diesem Buch: Unsere Beziehung zu Gott, die ist dann am besten, wenn wir mit ihm über ganz triviale Dinge reden, wie Bäume und Züge und Parkplätze. Ich fände es überhaupt nicht gut, wenn meine Kinder immer nur mit mir über ernste Angelegenheiten und tiefe Besorgnisse reden würden. Ich glaube, wenn wir ganz am Anfang vor der Bibel gehen und lesen, dass Gott, der Schöpfer, jeden Abend in der Kühle, in dem Garten Eden mit Adam und Eva ist spazieren und mit ihnen hat austauscht, dass die Gespräche genau so waren. Dass vielleicht der Adam hat gesagt: Wow, Papa, hey, heute habe ich das erste Mal von der Frucht von diesem Baum gegessen. Und das ist so mega fein gewesen. Ich habe noch nie etwas Besseres gegessen. Das hast du so genial gemacht. Und Eva sagt vielleicht: Hey, ich habe heute das herzige graue Tierli das erste Mal gesehen. Hast du das schon mal angelangt? Es ist so flauschig. Ich habe ihm den Namen Chinchilla gegeben. Genau so sind wir eingeladen, mit Gott zu reden. Wie viel kommen wir nur dann zu ihm, wenn es uns schlecht geht? Wenn wir so richtig im Dreck stecken, oder? Dann treibt es uns ins Gebet. Dann schreien wir zu Gott. Aber einfach unseren Alltag mit ihm teilen, das wäre so bereichernd für unser Leben. Das Zweite, was ich sehe, ist, es geht um Vertrauen. Ein Gebet, das im Vertrauen gesprochen wird. Der Vater sieht das Verborgene und er weiss, was wir brauchen. Und zwar schon bevor wir beten. Macht jetzt das nicht eigentlich mein Gebet überflüssig? Wenn es doch eh schon weiss, für was soll ich denn beten? Das ist doch blöd. Zeitverschwendung. Nein. Jedes Gebet von mir berührt das Herz von meinem Vater. Es findet eine Begegnung statt. Es findet Beziehung statt. Und das hat Gott sich immer schon gewünscht von uns Menschen. Es war sogar der Grund, warum er uns geschaffen hat. Ich glaube, der Vers will uns ermutigen, weil ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich komme so oft zu Gott mit so viel Verwirrung. Ich weiß nicht, was ich will. Ich weiß nicht, was ich wirklich denke. Ich weiß auch nicht, was ich eigentlich wirklich brauche. Ich weiß nicht, was der richtige nächste Schritt könnte sein für mich. Und wie beruhigend ist es doch dann, wenn ich weiss, Gott, der mich sieht, er ist da. Der Gott, der mit mir ist, er ist da, in der ganzen Situation. Und er weiss. Und er neigt sich mir voller Wohlwollen zu, voller Liebe. Wenn ich früher, als meine Kinder noch so klein waren, bin mit meinen Freundinnen manchmal am Käfeln, mit einem Teller Gütsi auf dem Tisch. Da ist es schon mal vorgekommen, dass die Kinder sich kommen und so ein bisschen um den Tisch herumgeschlichen, oder? Mit so ein bisschen begehrlichem Blick auf den Gutsli-Teller. Und ich meine, klar habe ich gewusst, was sie wollen. Aber ich habe mich doch trotzdem gefreut, wenn sie nachher gefragt haben: Du Mami, dürfen wir auch ein Gutsli? Und ich habe mich auch nicht aufgeregt, wenn sie auch noch für ein zweites, drittes, viertes und fünftes Gutsli gefragt haben. Wisst ihr, wie ich meine? Beziehung. Sie haben gewusst, dass Mami gönnt ihnen ein Gutsli. Sie haben mir vertraut. Und der Gott, wo der Vater ist von Jesus, der ist unser Vater geworden. Wenn wir ihm unser Leben haben hergegeben und ihn eingeladen, der Herz von unserem Leben. Und unsere Bitten lassen ihn nie kalt. Es ist ihm wichtig. Alles, was wir bringen, ist ihm wichtig. Und wir dürfen einfach Vertrauen zu ihm haben und ihm unser ehrliches, unser manchmal sogar unverschämt freches Gebet bringen und auch noch um ein 70 Gutsli fragen. Obwohl wir das Gefühl haben, wir haben schon so viel bekommen, oder? weil wir wissen, er will das Beste für uns. Es geht im Gebet nicht darum, Gott irgendwie zu überreden. Es geht um Vertrauen. Wenn ich zu ihm bete, dann sage ich ihm, ich bin gerne in deiner Gegenwart. Und ich liebe es, mit dir Zeit zu verbringen. Du bist mir wichtig. Und wenn wir genug still sind, um zuzuhören, dann hören wir, wie er sagt, du mir auch. Du mir auch, mein Kind. Es geht nicht darum, dass ich Gott jetzt erzähle, was meine nächsten Pläne sind, meine nächsten Schritte, und ihn versuche dazu zu bringen, dass er jetzt Amen sagt zu meinen Ideen. Es geht nicht darum, dass ich muss taktieren und überschwätzen und versuche manipulieren, sondern darum, dass ich mein Herz auftue und ihn frage, was sind deine nächsten Schritte für mich? Und dann Amen sagen zu seinem Weg. Manchmal braucht es nicht einmal Wort. Manchmal lenkt ein Blick. Das Mami von diesem kleinen Mädchen, ich glaube, sie weiss ganz genau bei diesem Blick, was das Mädchen sich wünscht. Da braucht es keine Worte. Und als Mütter tun wir unseren Kindern gerne wortlose Bitten oder auch ausgesprochene Bitten erfüllen und mit ihnen Beziehung leben. Wir sind geehrt durch ihr Vertrauen. Ich meine, es liegt ein doppelter Trost in dem Versprechen, dass Gott schon vor mir, dass Gott weiss, was ich brauche. Nämlich, erstens, Gott ist immer schon da, bevor ich überhaupt bete. Das ist so tröstlich. Er verpasst nie etwas, was in meinem Leben geschieht. Und zweitens, er kennt mich viel besser als ich mich selber und er will mir das Beste geben. Der dritte Punkt, den ich sehe, ist, wir sollen nicht plappern wie die Heiden, die meinen, sie können bei Gott etwas erreichen, wenn sie viel Wort machen. Ja, was sind denn jetzt auch Heiden? Die Juden waren Gottes Volk. Sie haben dem gleichen Gott dienen, der auch wir nachfolgen und lieben. Für sie waren alle umliegenden Völker Heiden, weil die nicht dem gleichen Gott dient. Ob das sie Griechen waren, ob das sie Römer gsi, ob das sie Franzosen oder Schweizer gsi, völlig egal. Alle anderen Nationen waren Heiden gsi. Und die haben Götzendienst praktiziert. Im Alten Testament lesen wir, dass Gott sagt, hey, die Götzen, dass sie eigentlich Tote nicht sehen. Die haben keine Ohren, die haben keine Augen, die können auch nicht Antwort geben und schon gar nicht können sie etwas ändern. Aber die Völker haben diesen Götzen gedient. Sie haben sie versucht zu manipulieren und mit Opfern und Beschwörungen dazu zu bringen, ihnen etwas zu dienen. Und so ein Gottesbild sollen wir nicht haben. Wir müssen Gott nicht bestechen und uns auch seine Gunst oder seine Vergebung nicht verdienen. Wir dürfen es einfach annehmen. Auch das Geschenk von seiner Freundschaft einfach annehmen. Wir könnten zusammenfassend sagen, ein Gebet, das aus unserem Herz kommt, das voll Vertrauen ist und unverschämt ehrlich und allein auf Gott ausgerichtet ist, das ist ein richtiges Gebet. Die beste Form. Und da spielt die Tageszeit keine Rolle, auch nicht, was ich anhabe oder meine Körperhaltung dabei, ist alles völlig egal. Auch nicht, wie lange ich bete oder in welcher Sprache, dass ich das mache. Es geht bei so einem Gebet um die exklusive Begegnung, die Gott, der Vater, mit dir haben will. Und sie ist vielleicht manchmal laut und verzweifelt und ein anderes Mal ist sie voller Dankbarkeit und Jubel. Und manchmal ist sie auch nur ein Verweilen, ohne Wort, einfach in der Gegenwart von diesem wunderbaren Gott, der dich so fest liebt. Und die Stunden verfliegen im Nu wie bei zwei Verliebten. Ich möchte uns Mut machen, das Gebet der Jünger zu unserem Gebet machen. Jesus, lehr mich beten. So ein Gebet kann unser Leben revolutionieren. Ich bin vor knapp anderthalb Jahren in einer Andacht aufs mutigste Gebet gestossen von einem Christ, wo wenig Christen sich wagen zu beten. Es ist ganz kurz. Jesus, zerbrich mich. Und ich habe augenblicklich gespürt, das Gebet soll ich anfangen zu beten. Ich habe gewusst, es meint nicht, dass Jesus mich zerstören soll. Nein, das macht er nicht. Es ist darum gegangen, dass Jesus das wegnimmt aus meinem Leben, das nicht hergehört. Was für mich nicht das Beste ist. Mauern, die ich selber gebaut habe, um mich selber zu schützen. Waffen vielleicht, die ich geschmiedet habe, um mich selber zu retten, um mir zu helfen. Sachen in meinem Leben, die nicht mehr meinem Besten dienen. Und wo ich das im gleichen Moment gebetet habe. Und auch jedes weitere Mal, wenn ich es gebetet habe, war es so, als würde in meinem Bauch wie ein Tor aufgehen und eine Weite entstehen. Ich kann es wirklich ganz schlecht beschreiben. Ich habe noch nie so etwas erlebt. Und ich habe monatelang, jeden Tag, innigst und verzweifelt, als würde es um mein Leben gehen, gebetet, Jesus, zerbrich mich. Und wisst ihr, was crazy ist daran? Ich habe gar nicht gewusst, für was dass ich bete. Ich habe eigentlich keine Vorstellung gehabt, was das der Gott wegnehmen soll. Aber er hat es gewusst. Und er hat angefangen, mein Gebet zu hören. Und Sachen sind angefangen, aus meinem Leben wegzubrechen. Beziehungen, die sich verändert haben. Sachen, die ich loslassen musste. Die Gesundheit, die komplett weggebrochen ist. Und dann hat es so eine kleine Beruhigungsphase gegeben, letzten Frühling. Und ich hatte das Gefühl, jetzt habe ich alles hergegeben, wo ich auch noch da runter gezügelt und mein geliebtes Frutigen verlassen. Und jetzt sieht es so aus, als wäre Gott noch nicht am Ende mit dem Zerbruch in mir. Und es tut jedes Mal weh. Aber wisst ihr was? Es macht mir keine Angst. Ich weiss, Gott nimmt mir nichts weg, was er nicht durch etwas viel Besseres ersetzen möchte. Und egal, wie das in mir tut, egal, wie sehr das weh tut, wenn Sachen zerbrechen, wo man liebt, er gibt etwas Besseres. Und ich möchte euch Mut machen, hey, seid kühn in eurem Betten. Wagt euch zu beten darum, dass Gott die Sachen wegnimmt, die in eurem Leben nicht mehr das Beste sind für euch. Egal, was es kostet. Es gibt keinen grösseren Frieden, den wir je irgendwo finden könnten, als in diesem Gebet. Jesus, mach das, was du willst mit meinem Leben. Du darfst. Mein Leben gehört dir. Ich folge dir nachher. Wir beten. Warum? Ja, warum beten wir? Wir beten nicht in erster Linie, um im Gebet für etwas zu kämpfen. Auch nicht in erster Linie, weil wir uns Gebetserhörungen wünschen. Auch nicht wegen der Wunder, die wir gerne möchten sehen. Obwohl, natürlich, wir dankbar sind für jedes Wunder. Und wir feiern den Tumor, der bei Ruth Meier verschwunden ist aus dem Kopf. Und wir feiern die Zysten, die bei Kathrin Mühlenthaler aus dem Rücken weggegangen ist, sodass sie nicht hat operieren musste. Wir feiern wiederhergestelltes Augenlicht oder auch ein spontanes Heilen von zertrümmerten Handwurzelknochen. Wir feiern die Befreiung von jungen Menschen, die letzten Sonntag hier haben bekannt, dass sie über Jahre sie wie gebunden und gefangen waren von Sachen, die sie nicht haben loswerden können. Und Gott hat durch sein Wort, durch seine Kraft sie frei gemacht. Wir feiern das. Aber in erster Linie, Freunde, beten wir um diese Beziehung willen. Herz zu Herz mit deinem Vater, der dich geschaffen hat und der dich liebt und der sein Leben hat gelassen, damit du erlöst bist. Wir beten, dass wir unsere Bestimmung finden, unsere Berufung. Wir beten, damit wir für unser Inneres Frieden und Heilung finden. Wir beten, damit wir uns mit Gott zusammen dieser Welt um uns herum zuwenden und sie anfangen in Ordnung bringen. Denn Gott möchte durch dich seine Welt, seine Menschen um dich herum wieder in die Ordnung bringen. Wir beten auch, damit wir noch mehr Hunger nach ihm, nach seiner Gegenwart und seinem Wirken bekommen. Und wir beten, dass wir unseren eigenen Willen mit dem Willen von Gott in Übereinstimmung bringen können. Und dass wir aktiv sind so auf dem Spielfeld von unserem Leben. Denn es ist jemand da, der dich berauben will, der dir deine Freude nehmen will, der dir deine Berufung nehmen will, der dir deine Versorgung oder deine Gesundheit nehmen will. Aber Gott ist grösser und es soll sein Wille geschehen. Und das Gebet ist mein aktives Einstehen dafür, dass Gottes Wille geschieht in meinem Leben. Und wir hören nicht auf beten, weil wir überzeugt sind, dass Gott so viel mehr Gebet erhört, unbemerkt, als es uns überhaupt bewusst ist. Ich möchte euch einfach Mut machen und euch einladen, auf die Einladung von Gott zu reagieren. Und heute am Nachmittag oder morgen am Morgen, egal, wenn du Zeit hast, mal einen ruhigen Ort zu suchen, deine Augen zuzutun, dir vorzustellen, du bist an einem Ort, wo du richtig wohl bist, wo du besonders gern hast. Egal wo, ich stelle mir noch gern vor, dass ich am Blausee sitze, dort hat so einen schönen grossen Felsen. Und dann lade ich Jesus ein und ich sehe vor meinem inneren Auge, wie er zu mir kommt, wie er neben mir her sitzt. Wie er seinen Arm um meine Schulter legt und ich einfach darf meinen Kopf bei ihm anlehnen. Ja, ist vielleicht nicht das Bild für Männer, oder? Du darfst dir auch vorstellen, dass du an einem Tisch sitzt und es zwei Bier zwischen euch hat. Egal. Aber genieß die Zeit mit deinem Gott und erzähl ihm, was dich bewegt und lass zu, was er dir zu sagen hat. Ich möchte uns alle einladen, zum Schluss von dieser Predigt aufzustehen. Und ich möchte gerne mit euch das Vater unser beten. Und wenn du jetzt merkst, dass du das heute nur könntest, geheuchelt beten, dann lass lieber sein. Denn Gott ist heilig und wir sollten ihn ernst nehmen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen.